Direkt aus Europa Nummer 330, Seite B.
SWR 2 Wissen.
Ja, weil gestern Frühlingsanfang war, möchte ich heute die Entspannung ein bisschen länger machen und habe eine kleine Überraschung für euch. Aber erstmal legen wir los, okay?
Acht Frauen und zwei Männer stehen im Kreis und heben die Arme. Einige sind in den 30ern und 40ern, die meisten kurz vor oder jenseits der Pensionsgrenze. Alle duzen sich. Die Gruppe trifft sich am frühen Donnerstagabend für eine Stunde. Manche sind schon seit vielen Jahren dabei.
Weil ich eine Berufstätigkeit im Sitzen ausübe und von daher ist es wunderbar als Gegenpart zur Entspannung und auch zur Rückenkräftigung. Also das ist hier wunderbar. Es ist sehr locker, auch die Atmosphäre ist halt sehr entspannt und die verschiedenen Altersgruppen, gerade das macht die ja bunte Mischung aus und das ist sehr lustig auch teilweise, aber ja, es macht Spaß hier jeden Abend herzukommen. Also nicht jeden Abend, ja, einmal die Woche.
Wohin steuern die Volkshochschulen? Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Rückenschule, Crashkurs, Desktop Publishing, Atem, Stimme und Bewegung, Dänisch für Anfänger, chinesische Kalligraphie, die Welt des Whisky, Deutsch als Fremdsprache, Kochen an Bord, fast nichts, was es an der Volkshochschule nicht gäbe. Rund 9 Millionen Teilnehmer zählen die knapp 1000 Volkshochschulen jedes Jahr. Doch blieb auch weitgehend unbemerkt, dass die Volkshochschulen seit Jahren, trotz leicht steigender Teilnehmerzahlen, mit stagnierenden, seit 2003 sogar mit sinkenden öffentlichen Zuschüssen zu kämpfen haben. Land auf, Land ab drängen neue Anbieter auf den Weiterbildungsmarkt. Privatunternehmen, Kammern, Gewerkschaften und Kirchen, Arbeitgeberverbände, so groß wie heute war das Angebot noch nie.
In den 60er Jahren gab es mal eine Untersuchung über die Frage, wie wichtig ist Weiterbildung in der Bevölkerung. Und dort wurde damals Weiterbildung eigentlich synonym von den Menschen verstanden mit Volkshochschule. Also Weiterbildung war praktisch Volkshochschule. Das ist heute natürlich nicht mehr so.
Eckhard Nüssel war Ende der 80er Jahre Direktor der Hamburger Volkshochschule und leitet seit 1992 das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, kurz DIE, mit Sitz in Bonn.
Die Breite des Angebotes, es ist schon eine eigene Qualität und die Qualifikation des Personals.
Die Details zum Zustand der 978 deutschen Volkshochschulen stellt das DIE jedes Jahr als dicke Zahlensammlung zusammen.
Kurse und Veranstaltungen 600.000.
4.000 hauptberufliche Dozenten und 200.000 freiberufliche.
9 Millionen Kursteilnehmer.
Knapp 1 Milliarde Euro Jahresumsatz.
360 Millionen Euro Teilnahmegebühren.
Öffentliche Zuschüsse zum Haushalt nur noch gut 40%.
3/4 aller VHS-Besucher sind Frauen.
2/3 sind jünger als 50 Jahre. Nur 10% sind im Rentenalter.
50.000 Prüfungen werden in den deutschen Volkshochschulen pro Jahr abgenommen.
Darunter 10.000 Schulabschlüsse und 2.500 Kammerprüfungen.
Es kam und es kommt vor allem die Mittelschicht.
Die meisten Volkshochschulen, die vor dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden, kamen aus bürgerlichen Bildungsunternehmungen. Ein bisschen anders verhält es sich mit der großen Mehrzahl von Volkshochschulen, die 1919, 1920, 1921 gegründet wurden.
Und nur wenige, darunter zum Beispiel die 1919 von Robert Bosch gegründete und 1936 rechtzeitig von ihm wieder aufgelöste Volkshochschule Stuttgart, haben es geschafft, sich der Gleichschaltung durch den Nationalsozialismus zu entziehen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Volkshochschulen insbesondere deshalb auch wieder gefördert, unterstützt im Sinne der demokratischen Reedukation. Deshalb ist auch der Anteil der politischen Bildung an Volkshochschulen heute, obwohl er quantitativ relativ gering ist, nach wie vor ein hohes Image- und Selbstverständnispotenzial. Wir sind da, um die politische Bildung in der Bevölkerung besonders intensiv zu unterstützen.
Jede Volkshochschule hat ihr eigenes Programm. Doch in den 70er Jahren wurden 6 thematische Schwerpunkte verbindlich festgelegt, die von der Kleinstadt bis zur Millionenmetropole überall Bestandteil des Angebots sein sollen. Neben der politischen Bildung sind das Kunst und Kultur, Gesundheit, Sprachen, berufliche Bildung und die Grundbildung, zum Beispiel mit Alphabetisierungskursen. Stuttgart, Treffpunkt Rote Bühlplatz, heißt das 1992 eröffnete Volkshochschulgebäude direkt über der gleichnamigen U-Bahn-Station. Vorher mussten Kurse und Veranstaltungen am Nachmittag und Abend in weit über die Stadt verstreuten Klassenräumen stattfinden. Jetzt wird der VHS-Besucher von einer Eingangshalle empfangen, die eher an einen modernen Flughafen als an ein Schulgebäude erinnert. Direkt über den Anmelde- und Informationsschaltern leuchtet das Tagesangebot von einem großen Flachbildschirm. Ab 7:30 Uhr morgens sind die Türen geöffnet, 7 Tage in der Woche, sonntags bis 18 Uhr, an allen übrigen Tagen sogar bis abends um 11. Gleich neben dem Eingang gibt es ein modernes Café und den sogenannten Kindertreff. Im Kindertreff werden jeden Tag andere Knirpse betreut. Mütter oder Väter, die einen VHS-Kurs besuchen, in der Mediothek Videokassetten ausleihen oder auch nur für 2-3 Stunden in Ruhe etwas in der Stadt erledigen wollen, können ihren Nachwuchs hier abgeben.
Das ist oft die erste Loslösung von Mutter oder Vater, die hier stattfindet. Und wir sichern das dann auch dadurch ab, da wo das ein Problem sein könnte, bekommt die Mutter oder der Vater ein Rufgerät mit in den Kurs und kann dann gerufen werden, wenn es ganz schlimm zu werden droht.
Heinrich Schneider ist seit 1985 Direktor der Stuttgarter Volkshochschule.
Wir haben im Jahr rund 60.000 Anmeldungen. Ganz grob gerechnet ist es 10% der Stuttgarter Bevölkerung.
Ich will's wissen,
sagte Tina und ging zur Volkshochschule. Jetzt ist sie in ihrem Job super drauf. Zum Beispiel mit totalem Know-how für die EDV.
Diese Werbung im Rundfunk, die ist inzwischen auch schon 10 Jahre alt.
Oder machen Sie sich fit in der VHS-Sprachenschule. Jetzt zum Top-Job-Training zur Volkshochschule. Gleich anmelden.
In der großen Eingangshalle verteilt warten Tischgruppen auf Benutzer. Der gesamte Bereich ist mit einem drahtlosen Internetzugang ausgestattet und so sitzen hier im Nachmittag Schüler vor ihren Laptops, arbeiten an Hausaufgaben oder spielen online. Wer noch nicht weiß, wie das geht, findet gleich nebenan im Lern- und Surftreff fachkundige Hilfe. Einer der Ratsuchenden ist Fritz Scheutle. Der 85-Jährige sitzt tief gebeugt vor seinem aufgeklappten Laptop.
Ein ganzer Säugling. Dem Alter nach nicht, aber dem Computer da. Ich habe den eigenen Computer mitgebracht, aber ich habe auch eine Lupe, weil ich wirklich ganz am Anfang bin und sehr schlecht sehe. Ich muss also immer den Pfeil, den Kursor suchen. Ich kann auch nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe. Die Löschtaste ist meine wichtigste Taste.
Der pensionierte Mediziner hatte im Berufsleben nie am Computer gearbeitet. Jetzt möchte er begreifen, was seine Enkel vor dem Bildschirm zieht.
Die sagen immer, mach doch und wissen das, aber was ich machen soll, weiß ich nicht.
Neben Fritz Scheutle sitzt Horatio Bologna. Der Maurer ist 1964 zum Schaffen nach Schwaben gekommen. Wenn seine Frau bei der Arbeit ist, fällt dem Frührentner zu Hause die Decke auf den Kopf.
Meine Frau hat mir so einen Laptop geschenkt, aber ich habe keine Schimmelahnung. Ich bin jetzt hier 2-3 Mal da. Ja. Es geht langsam, aber was zu Hause Mitbesteller kennen, aber erst muss man ja mit dem umgehen, ne, mit dem Computer umgehen. Oder besser gesagt, mit Tastatur. Und dann sind wir weit. Aber wie gesagt, erst müssen wir ja diese Tastatur kennenlernen.
Erklärt wird es ihm von Magnus Kristinsson. Mit Engelsgeduld beantwortet der grauhaarige Isländer alle Fragen.
Jeder Anfängerunterricht geht natürlich langsam. Anfängerunterricht ist Anfängerunterricht. Es hängt nicht vom Fach ab. Ich war in Island 20 Jahre am Abendgymnasium tätig, bevor ich nach Stuttgart umgezogen bin. Als ich angefangen habe zu unterrichten an der Schule in Island vor Jahrzehnten, dann hat mein alter Rektor gesagt, Magnus, das erste Gebot ist, gib nie zu, dass du eine Antwort nicht weißt. Und das war das erste Gebot, das ich gebrochen habe. Also meines Erachtens bringt das gar nichts, heute erst recht nicht. Die Leute sind ja nicht dumm.
Erwachsene sind lernfähig, aber nicht belehrbar.
So lautet eine Grundregel der Erwachsenenbildung. Dazu gehört, dass die Dozenten Lust auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den Kursteilnehmern haben sollten. Für Magnus Christinsson trifft das auf jeden Fall zu.
Ich mache es sehr gern, das ist halt mein Job. Ich arbeite in diesem Lern- und Surftreff, seit es den gibt, vor, ich glaube, 12, 13 Jahren. Also mehr oder weniger, seit ich hier lebe, habe ich das gemacht, unter anderem. Das ist nicht mein einziger Job. Ich unterrichte auch an der Volkshochschule, und zwar Isländisch und auch Englisch. Ich gebe auch EDV-Kurse und bin also mitverantwortlich für diesen Lern- und Surftreff sowieso. Und ansonsten bin ich Übersetzer und Reiseleiter, Studienreiseleiter von Beruf. Eine bunte Mischung.
Lasst die Füße in den Boden schmelzen.
Die 19 Euro, die die Stuttgarter VHS pro Unterrichtsstunde zahlt, sind für viele Dozenten nicht das Hauptmotiv für ihr nebenberufliches Engagement. In Kleinstädten und vor allem in den östlichen Bundesländern ist der Stundensatz häufig sogar noch wesentlich niedriger. Trotzdem finden sich auch dort fast immer die nötigen Dozenten, selbst für eher ausgefallene Angebote wie die Bewegungslehre Pilates. Schauspieltraining für Führungskräfte heißt der Kurs, den Benedikte Baumann an der VHS Stuttgart anbietet. Normalerweise arbeitet sie als selbstständige Trainerin für Großunternehmen. Da ist ihr der VHS-Kurs eine willkommene Abwechslung.
Es ist ein bisschen anderes Klientel, es ist eine andere Atmosphäre und es ist auch so aus alter Verbundenheit. Also ich habe hier mal irgendwann angefangen vor einigen Jahren und insofern habe ich das beibehalten und komme immer wieder gern her.
Tische und Stühle hat sie im Seminarraum in die Seite geschoben. Zwei Tage lang nutzt sie die Lehrerfläche, um mit den beiden Teilnehmern zu arbeiten. 295 Euro haben die leitenden Angestellten dafür bezahlt. Im Vergleich zu normalen Volkshochschulkursen ist das sehr viel. Gegenüber anderen Angeboten auf dem freien Markt aber noch immer ein Schnäppchen.
Reaktionsvermögen, Präsenz, Schlagfertigkeit, Improvisationsvermögen, das ist gefragt. Und das ist dann nochmal ein Perspektivwechsel, das jetzt aus der schauspielerischen Brille zu betrachten. Also es geht darum, das authentische Auftreten zu fördern, indem man sich bestimmte Dinge bewusst macht. Und wir auch mit dem Mittel der Wiederholung arbeiten. Das heißt, das, was in der Alltagswelt nie geht, Mensch, da ist mir was nicht so gelungen, jetzt möchte ich es eigentlich nochmal machen, das genau machen wir hier irgendwo in der Laborsituation eines Seminars.
Dass es sich dabei um einen reinen Männerkurs handelt, ist im Rahmen der Volkshochschule äußerst ungewöhnlich. In Stuttgart sind 70% aller VHS-Besucher weiblich.
Frauen sind eher bereit, sich auf Experimente, auf Ausprobieren einzulassen.
VHS-Direktor Schneider sieht in der geringen Zahl männlicher Teilnehmer auch einen Grund für die geringe Aufmerksamkeit, die die Situation der Volkshochschulen in der Öffentlichkeit genießt. DIE-Direktor Nüssel.
Es gab lange Zeit also das Phänomen, dass türkische Frauen nachgeholt wurden, die konnten kein Deutsch. Und ihnen wurde von ihren Männern verboten, überhaupt ohne Ehemann aus dem Haus zu gehen. Nun, was macht man denn da, um Gottes Willen? Und dann wurden Huckepack-Kurse gemacht, das heißt, es wurden Nähkurse für türkische Frauen angeboten. Nur Frauen natürlich im Kurs und auch die Lehrerin, nur Frau, durfte kein Mann sein. Und dann wurden die Frauen von ihren Männern in diesen Kurs gebracht. Die Männer haben kontrolliert, ob da wirklich nur Frauen sind und um was es geht. Und waren dann zufrieden, dann durften die Frauen da hingehen. Und das Ganze fand zunächst in türkischer Sprache statt. Und dann hat man versucht, in diesen Kursen Deutschunterricht zu implementieren, zum Beispiel. Ne? Also das ist der Huckepack-Kurs.
Ich gehe.
Lieber.
Ich gehe lieber.
gehe lieber mit meinen Kindern spazieren. Mhm.
Ja. Deutsch als Fremdsprache ist inzwischen in vielen Volkshochschulen ein Schwerpunkt. Doch die meisten Teilnehmer haben noch keine Arbeit und können sich kostendeckende Teilnahmegebühren nicht leisten. Ähnlich steht es auch um andere Angebote zur Grundbildung. Deren Finanzierung muss deshalb zusätzlich zum normalen VHS-Etat organisiert werden.
Ich spaziere gerne mit meinen Freunden. Mhm. Ich höre lieber klassische Musik. Mhm. Ich singe am liebsten.
Ja. Heute wird immer mehr öffentliches Geld in Projektform und befristet vergeben und nicht als dauerhafter Zuschuss. Das insbesondere bedeutet eine ganz andere Arbeitsweise der Einrichtungen. Die Sicherheit auf lange Sicht gesehen ist so nicht mehr da. Man muss sich immer um die Mittel bemühen. Also es gibt auch den Markt der öffentlichen Mittel, in dem man sich bewegen muss, wo man kämpfen muss.
Zum Beispiel in Zeven, einem 24.000 Einwohnerstädtchen im strukturschwachen Nordniedersachsen. Das VHS-Büro ist im ersten Stock einer kleinen Gründerzeitvilla untergebracht. Vier Teilzeitkräfte organisieren von hier aus das Kurs- und Veranstaltungsprogramm, das nachmittags und abends in fünf über den Landkreis verteilten Schulen stattfindet.
Schließt die Volkshochschule?
So lautete Ende 2005 die Schlagzeile in der Zevener Zeitung. Manfred Rieken ist Bürgermeister der Samtgemeinde Zeven und ehrenamtlicher Geschäftsführer der örtlichen Volkshochschule. In beiden Funktionen ist er es gewohnt, jeden Euro zweimal umzudrehen. Mit einem harten Sparprogramm hat er die kleine ländliche Volkshochschule gerade noch einmal gerettet. Eine 20-prozentige Erhöhung der Teilnahmegebühren, geringere Fahrtkostenerstattung für Dozenten.
Und was ganz besonders schmerzlich für uns gewesen ist, wir haben auch die Personalkosten deutlich reduzieren müssen durch die Kündigung eines Mitarbeiters und die Stundenreduzierung bei einer anderen Mitarbeiterin.
Veronika Jäger leitet die Volkshochschule im Nachbarkreis Verden.
Wir haben eine kommunale Gebührenordnung. Da steht auch drin, wer das Geld nicht hat und nachweisen kann, der wird von der Gebühr befreit oder zahlt nur eine geringe. Ich kenne mich aus in der Projektierung mit EU-Geldern und ich weiß, dass es sehr aufwendig ist. Also Sie haben für ein Projekt immer einen riesen Aktenordner voll. Erstens, um das Projekt zu beantragen und zweitens, um auch die Projekte abzurechnen mit den verschiedenen Sequenzen. Also Sie müssen sehr viel Bürokratie betreiben, um Gelder einzuwerben und unterm Strich bleibt ehrlich gesagt nicht so viel für die Einrichtung über.
Eckhard Nüssel vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung sieht in derartigen Finanznöten trotzdem auch eine Chance für die weitere Professionalisierung der Volkshochschulen.
Wir sind ein Betrieb, wir haben Ziele, wir wollen das tun und das erfordert bestimmte betriebsbezogene Überlegungen und Aktivitäten, das ist positiv. Negativ würde ich schon sagen, dass es nicht richtig ist, wenn ein Land wie Deutschland die Mittel, die sie in Bildung steckt, reduziert. Deutschland müsste wesentlich mehr in Bildung investieren und deshalb finde ich den Rückgang öffentlicher Mittel insgesamt als Drama.
Zur Professionalisierung der Volkshochschulen gehört auch die permanente Anpassung der Angebote auf Veränderungen der Nachfrage.
Nein, es ist Turgutsmutter. Nein, Turgutsmutter ist Deutsch. Hayır, Turgutunam ist.
In den Sprachvorlieben spiegeln sich zum Beispiel die großen Ströme des Tourismus. Heinrich Schneider hat in der Stuttgarter VHS schon viele Trends kommen und gehen sehen.
In den 80er Jahren war Italienisch die Rennersprache. Da konnte man gar nicht mit Angeboten nachkommen. In den 90er Jahren und bis jetzt anhalten, aber da merken wir jetzt auch, dass da die Spitze erreicht ist, war Spanisch die Zuwachssprache. Das ist inzwischen, hat es sogar schon das Angebot an Französisch überflügelt. In den 80er, 90er Jahren waren so die Themen Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis, natürlich das Rennerthema. Das ist inzwischen auch nicht mehr so stark. Im Moment sind es eher so die sehr praxisorientierten Themen, die stärkste Nachfrage erfahren. Also zum Beispiel im Kulturbereich Führungen in Einrichtungen, um hinter Kulissen schauen zu können, da können wir gar nicht nachkommen. Dann in der beruflichen Qualifizierung, so Kompetenzen, wie agiere ich in einem Team, wie stelle ich meine eigenen Fähigkeiten gut dar, das sind gut laufende Themen.
In SWR 2 Wissen hörten Sie eine Sendung von Dirk Asendorf. Weitere Informationen erhalten Sie wie immer auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen.
MDR Info. Kurznachrichten. Wien. Spanien ist Fußball-Europameister. Die Mannschaft besiegte die deutsche Elf mit 1:0. 5:48 Uhr.
MDR Info. Hören, was passiert.
5:51 Uhr, 9 Minuten noch bis 6. Rechnungen und Mahnungen stapeln sich, die Kreditraten sind seit Monaten nicht bezahlt und das Geld fehlt für das Nötigste. In Thüringen ist jeder 9. Haushalt überschuldet. Die Schuldnerberatungsstellen kommen mit ihrer Arbeit kaum hinterher, denn ihnen fehlt ausreichend Personal, um die Flut der Hilfesuchenden zu betreuen. Das meint die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Thüringen und fordert vom Freistaat höhere Leistungen. Elisabeth Ihmer berichtet.
Ines Aster aus Mühlhausen steht mitten im Leben. Sie hat eine Stelle als Erzieherin, ernährt damit allein ihre 3 Kinder. Die 43-Jährige schaut optimistisch in die Zukunft. Noch 2005 sah die Welt für sie anders aus. Verlassen vom Lebenspartner blieb sie plötzlich allein mit den Raten für das neu gebaute Haus. Rund 200.000 Euro Schulden saßen ihr im Nacken.
Ich stand dann wirklich da mit Telefon abgeklemmt, Wasser war abgestellt. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich überhaupt anfangen sollte. Zu dem ganzen Liebeskummer, nicht nur ein bisschen finanzielle Sorgen, sondern es ging ja dann auch richtig um die Existenz. Eine Arbeitskollegin meinte, Mensch, Schuldnerberatung. Erstmal scheut man sich ja davor. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin hier angekommen.
Immer mehr Menschen in Thüringen geraten in die Schuldenfalle. Seit 2004 ist die Zahl der Schuldner um 10% gestiegen. Die Beratungsstellen im Freistaat kommen kaum hinterher, sagt Johannes Spenn von der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Thüringen.
Der Zustrom in Thüringen ist nach wie vor gewaltig. Wir haben in den Beratungsstellen Wartezeiten von wenigen Wochen bis in einzelnen Beratungsstellen zu einem Jahr, wobei Menschen mit Primärschulden wie Energie und Heizung immer vorrangig beraten werden, um den Erhalt der Wohnung zu garantieren.
Viele Berater müssen unbezahlte Überstunden leisten, um eine Art Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Das erzählt Viola Koppe vom Diakonischen Werk Eichsfeld-Mühlhausen. Ihre Erfahrung, die Summen werden immer höher, die Fälle immer komplizierter. Die Ursachen dafür seien verschieden. An erster Stelle steht das Abrutschen in die Arbeitslosigkeit oder Jobs mit niedrigsten Löhnen, wenn Kredite plötzlich nicht mehr abgezahlt werden können. Wenn Paare sich trennen, bleibt oft einer auf den Schulden sitzen. Und Viola Koppe sieht noch ein weiteres Problem.
Die Werbung, auf Raten zu kaufen, ist größer als früher. Und wenn ich sehe, dass große Kataloganbieter sagen, wir heute bestellen und nach Weihnachten erst bezahlen, dann ist das für mich leider in vielen Fällen die vorprogrammierte Kundschaft.
Beraterin Koppe sagt, für viele Schuldner sei Rechnen ein Problem. So ist den Menschen nicht klar, worauf sie sich einlassen. Regelmäßige Aufklärung, zum Beispiel in Schulen, könnten dem vorbeugen, meint sie. Doch das knapp bemessene Personal kann das nicht leisten. Deshalb wird erst dann geholfen, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Schuldnerin Ines Aster sieht inzwischen Licht am Ende des Tunnels. Wenn alles gut geht, ist sie in 3 Jahren schuldenfrei.
Ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn ich hier nicht hergekommen wäre. Ich hätte es nicht alleine geschafft.
Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Thüringen hat Sozialministerin Christine Lieberknecht auf das Personalproblem aufmerksam gemacht. Die Ministerin zeigt zwar Verständnis, macht aber keine Hoffnung auf mehr Geld für die Schuldnerberatungsstellen, denn der Haushalt bis 2009 ist längst beschlossen.
Aus Wien der Bericht von Elisabeth Ihmer.
MDR Info.
Es war natürlich nicht Wien, sondern es war Erfurt. 5:54 Uhr.
MDR Info. Hören, was passiert.
Die deutsche Nationalelf hat das EM-Finale verloren. Auch das ist ein Thema hier bei uns in der kommenden halben Stunde. Jetzt aber erst einmal die Nachrichten.
HR Info. Nachrichten. 6 Uhr. Spanien ist neuer Fußball-Europameister. Im Finale in Wien besiegte die spanische Nationalmannschaft das Team aus Deutschland mit 1:0. Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Michael Ballack sprachen nach dem Spiel von einem verdienten Sieg der Spanier. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Köhler gratulierten dem deutschen Team trotz der Niederlage. Es sei bereits ein großer Erfolg, dass die Mannschaft das Endspiel der Europameisterschaft erreicht habe. In Deutschland haben hunderttausende Menschen das EM-Finale auf öffentlichen Großbildleinwänden verfolgt. Auch in Hessen wurde das Spiel auf mehreren Großbildschirmen übertragen, unter anderem in Kassel, Gießen, Wiesbaden und Frankfurt. Am Nachmittag wird die deutsche Nationalelf in Berlin erwartet. Am Brandenburger Tor will sich das Team bei allen Fans für die Unterstützung bedanken. Die Bundeswehr übernimmt heute den Auftrag für die schnelle Eingreiftruppe im Norden Afghanistans. Damit stellt Deutschland zum ersten Mal einen Kampfverband in der Region. Bislang war Norwegen für diese Aufgabe zuständig. Die neue deutsche Einheit umfasst 200 Soldaten. Einige von ihnen wurden speziell für den Einsatz ausgebildet. Zu den Aufgaben der Eingreiftruppe werden Patrouillen gehören, der Schutz von Konvois und Evakuierungen. Insgesamt ist Deutschland zurzeit mit 3.500 Soldaten in Afghanistan. Das Mandat soll im Herbst um 1.000 Mann aufgestockt werden.
Kinder, jetzt kommt euer Betthupferl. Stefan ist bei seinem Großvater zu Besuch. 7 Tage lang darf er bei ihm bleiben. Und an jedem dieser 7 Tage, so hat der Großvater versprochen, werde ich dir einen verzauberten Ort zeigen. Als Stefan in diesem Morgen in die Küche kommt, wartet dort schon der Großvater mit einem großen Rucksack. »Los geht's«, sagt er. Zuerst fahren die beiden mit der Straßenbahn hinaus aus der Stadt, dann wandern sie durch Wiesen und Felder, bis sie zu einem Wald kommen. An einem großen Bach bleibt der Großvater stehen. Eine Brücke führt auf die andere Bachseite hinüber. Dort stehen inmitten einer sonnenbeschienenen Wiese ein paar Nussbäume. »Da drüben ist es schön«, ruft Stefan begeistert. »Das hat sich der Teufel auch gedacht«, nickt der Großvater. Und dann beginnt er zu erzählen. »Das war toll«, sagt Stefan, als er abends im Bett liegt. »Eine Brücke, die nur der Teufel benutzen darf. Und welchen Ort zeigst du mir morgen?« »Lass dich überraschen, Stefan«, sagt der Großvater. »Gute Nacht.« Und jetzt schlaft gut und träumt was Schönes. Gute Nacht.
Es ist 20 Uhr. Bayern 1 mit Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Die Themen.
100.000 Fans feiern den Vize-Europameister. Die gestiegenen Preise für Öl und Nahrungsmittel sorgen in der Eurozone für eine noch nie dagewesene Teuerungsrate. Wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, lagen die Preise im Juni um 4% über denen des Vorjahresmonats. Erstmals seit der Einführung des Euro steht damit bei der Inflationsrate eine 4 vor dem Komma. Die Europäische Zentralbank wollte eine durchschnittliche Teuerungsrate von maximal 2% erreichen. Auch wenn der Titel nicht gewonnen wurde, feierten mehr als 100.000 Menschen am Brandenburger Tor das Team um Trainer Joachim Löw.
8:05.
Bayern 1.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 329. Ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der seine Praxis in Bonn hat und auch Psychotherapeut ist, hat gesagt, dass für ihn das Entscheidende ist, Kinder nicht als Partner, sondern als Kinder zu betrachten, um ihnen zu ermöglichen, sich zu entwickeln. Darin seien sich vor 20 Jahren noch fast alle einig gewesen, aber der wachsende Wohlstand habe dazu geführt, dass für viele Erwachsene sie selber im Mittelpunkt stehen, dass sich für sie alles um ihre eigenen Bedürfnisse dreht und ein Kind für sie auch jemand ist, der ihren eigenen Bedürfnissen entsprechen soll. Der Erwachsene müsse akzeptieren, dass seine Position höher ist als die eines Kindes. Das sei so ähnlich wie bei einem Trainer, für den jemand, der bei ihm Tennis spielen lernt, während des Trainings der Schüler ist, dem er als Lehrer gegenübersteht. Der Trainer ist dazu da, falsche Armhaltung oder Beinhaltung zu korrigieren und muss den Anfänger auffordern, viele Übungen zu machen, deren Sinn er nicht versteht. Es hätte keinen Sinn, einem Anfänger mit Worten beizubringen, wie man Tennis spielt und ihm das dann ein paar Mal vorzumachen. So lerne man das nicht. Was man lange genug trainiert hat, macht man dann automatisch. Beim Duschen kann man beispielsweise an etwas anderes denken. Aber bis dahin vergehen 11 oder 12 Jahre. Bis zum Alter von 5 Jahren badet die Mutter das Kind. Im Alter von 5 bis 7 Jahren steht sie daneben, wenn es duscht. Und im Alter von 7 bis 12 Jahren sagt die Mutter dem Kind zum Beispiel, dass seine Füße noch nicht sauber sind. Aber heutzutage sei es oft so, dass die Mutter dem Kind als ihrem Partner erklärt, was es machen muss, und es schon im Alter von 5 Jahren nur noch zum Duschen schickt. Deshalb kämen Kinder zu ihm in die Praxis, die nicht wirklich sauber sind. Der Aufbau psychischer Funktionen geht auch nicht über den Verstand. Die seelischen Fähigkeiten, die man bei der Arbeit braucht oder um Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, um sowohl seine eigenen Gefühle als auch die anderer richtig einzuschätzen und zu steuern, kann man nicht bewusst entwickeln, sondern sie entwickeln sich in den Beziehungen zu Erwachsenen. Er sagt, die Seele sitzt im Gehirn, besteht also aus Nervenzellen und die müssen trainiert werden. Das sei ebenso, wie man lesen lernt. In der Schule steht ein A an der Tafel und das schreiben die Kinder immer wieder in ihr Heft A, A, A. Irgendwann wird dann eine Nervenzelle für das A zuständig und diese Nervenzelle wird dann jahrelang trainiert, bis sie in jeder Handschrift automatisch den Buchstaben A erkennt. Ebenso müssten soziale Fähigkeiten trainiert werden und das sei auf partnerschaftlicher Ebene nicht möglich. Aber viele meinten, bei der Erziehung genüge es, mit den Kindern zu sprechen und zu versuchen, ihnen begreiflich zu machen, wie sie sich verhalten müssen. Zur normalen Entwicklung eines Kindes gehört auch Trotz, aber mit 3 Jahren sollte sich ein Kind schon auf seine Eltern einstellen. Und mit 5 Jahren ist das Kind gerne bereit, etwas für seine Mutter zu tun. Aber heutzutage gibt es Kinder, die sich auch noch im Alter von 8 oder 10 Jahren weigern, sich morgens anzuziehen, sich abends auszuziehen, den Tisch zu decken oder ihre Hausaufgaben für die Schule zu machen. Das liege daran, dass viele Kinder psychisch nicht mehr reifen, weil viele Erwachsene ihre Rolle als Erzieher nicht übernehmen wollen, sondern Partner der Kinder sein wollen. Viele Eltern wollen von ihrem Kind geliebt werden und oft kommt es sogar zu gegenseitiger Abhängigkeit wie in einer Symbiose. Wer sich aber dem Kind anpasst und alles für das Kind tut, sei enttäuscht, wenn sich das Kind nicht normal entwickelt und meint, das Kind tauge nichts. Deshalb warnt er davor, die Kinder zu Partnern aufzuwerten, denn Partner von Erwachsenen können Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstands noch nicht sein. Wem ein Partner fehlt, muss ihn sich unter den Erwachsenen suchen und darf sein Kind dazu nicht missbrauchen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 329. Danke,